heilige Momente haben uns in diesem Advent begleitet von verschiedenen Leuten, die eben in der Adventsgeschichte vorkommen, Zacharias, Maria und so weiter. Menschen, die da drin vorkommen und die ihren heiligen Moment erlebt haben. Und unser Gebet an der ganzen Sache war und ist natürlich, dass auch wir, dass du diesen Advent mindestens einen heiligen Moment erlebt hast. Vielleicht war es ja auch gerade eben im Abendmahl oder im Anbetung. Oder auch an einer ganz anderen Stelle, gar nicht in einem Gottesdienst, sondern mitten im Alltag. Weil die heiligen Momente, die diese Leute hier erlebt haben, waren tatsächlich mitten im Alltag, bei der Arbeit, mittendrin, wo sie nicht erwartet waren. Ich habe heute nochmal eine weitere Person mitgebracht, eine Person, die sich ihren heiligen Moment, nehme ich jetzt einfach mal an, sicherlich anders gewünscht hätte. Und das ist der Josef. Wir lesen in Matthäus 1, Vers 18, das ist so eine Zusammenfassung der Geburt Jesu, mit dem Augenmerk auf Josef. Also der ganze Stall Bethlehem und so weiter kommt da gar nicht so groß drin vor, sondern hier wird tatsächlich auf Josef geschaut. Matthäus 1, Vers 18, wer es mitlesen will, da steht, mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, übersetzt, bevor sie Sex hatten, schwanger durch den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, es gibt so manche Gespräche in der Bibel, von denen wir nichts berichtet haben, aber bei denen ich gerne dabei gewesen wäre. Und das Gespräch zwischen Maria und Josef ist eins von denen. Also, hoppa, ihr zwei. Größtmöglicher Krach mit dem geringsten Aufwand. Richtig gut. Aber jetzt hören wir auch alle zu. Also, ist eingesprochen. Oh, tut uns leid. Ja, ganz wild. Tut mir leid. Aber noch wegen mir, weil ich was sagen will. Oh Mann, ich habe versagt. So. Also, das ist auf jeden Fall ein Gespräch, bei dem ich super gerne mit am Start gewesen wäre. Weil, also, wir sind ja nicht dumm. Und ihr seid ja auch nicht dumm. Also, und die damals auch nicht. Alle wissen ja, wo Babys herkommen. Alle wissen, wie Babys gemacht werden. Alle wissen, dass es eben einen Mann braucht und eine Frau braucht und wissen, was da passieren muss, damit dann hinterher überhaupt ein Baby rauskommen kann. Und Josef war sich sicher, ich war es nicht. Das weiß er. Und sonst weiß er relativ wenig. Außer, dass es eben sichtbar ist, dass wohl ein anderer zuvor gekommen ist. Und ihr Lieben, ganz echt, bei dem Gespräch, ich wäre einfach gern dabei gewesen. So, ich meine, da kann ja Maria erzählen, was sie will. Ja, da kam ein Engel und der Heilige Geist über mich und du stehst einfach daneben und sagst, so, also, hast du noch eine andere Geschichte, die dir ausdenkt? Irgendwie vielleicht eine glaubhaftere so? Ich weiß nicht. Hatte Josef vielleicht gedacht, dass sie vergewaltigt wurde? Weiß ich nicht. Oder hat er einfach gedacht, sie ist mir halt untreu geworden? Auf jeden Fall hat er nicht geglaubt, was Maria ihm versucht hat zu erzählen, dass dieses Kind vom Herrn war. Ich hätte es auch nicht geglaubt. Und ihr lieben Männer unter uns, ihr wahrscheinlich auch nicht. Zu klar ist es, was hier passiert ist. Und jetzt denkt sich Maria hier irgendeine Lügengeschichte aus, um irgendwie heil aus der Nummer rauszukommen. Aber nicht mit Josef. Er glaubt ihm nicht. Und die Lage ist ja heftig, weil eigentlich ist Maria jetzt dran, dass sie gesteinigt wird. Das ist klar. Also, außerehelicher Sex. Sie war schon verlobt mit ihm. Das heißt, da war so ein Versprechen da. Und jetzt mit dem anderen in die Kiste zu steigen, bedeutet eigentlich Steinigung nach dem Gesetz. Da war jetzt auch nichts irgendwie dran zu rütteln, sondern das ist eben das, was das Gesetz gesagt hat. Wäre sie noch nicht verlobt gewesen, dann wäre das auch schlimm gewesen, aber dann hätte der Mann eben den Brautpreis bezahlt und dann wäre das so praktisch, ja, wenn man hinterher halt irgendwie noch hätte es offiziell gemacht, was eigentlich schon passiert ist. Das war nicht ideal, das war nicht richtig, das war nicht gut, aber man konnte es noch irgendwie wieder hinkriegen. Aber eine Frau, die schon versprochen war, beziehungsweise verheiratet war, da war nichts mehr hinzukriegen. Da wartete die Steinigung nach dem Gesetz. Aber anstatt auf sein, und ich betone das, anstatt auf sein biblisches Recht zu beharren, das ist ein biblisches Recht, das Josef hatte, entscheidet Josef sich für den Weg der Gnade und Barmherzigkeit. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war, und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, in Klammer steinigen lassen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Das ist Barmherzigkeit und Gnade. Während Josef dies aber bei sich überlegte, Vers 20, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Und ich merke, Josef hat keine schnellen Schlüsse gezogen. Er hat ihr nicht geglaubt, aber er hat sie auch nicht sofort verurteilt. Er hat nicht aus dem Affekt heraus gehandelt. Die Sachlage ist klar und trotzdem überlegt Josef. Trotzdem gibt er Raum, dass Gott hineinsprechen darf. Die Sachlage ist klar, es ist offensichtlich. Jeder mit zwei Gehirnzellen weiß, was hier passiert ist. Und trotzdem gibt Josef Gott Raum, dass er hineinspricht. Und dann sagt der Engel, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, also im Traum, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, also fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, so. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er kannte sie nicht, übersetzt, schlief nicht mit ihr, bis sie ihren erstgeborenen Sohn hatte und nannte seinen Namen Jesus. Josef nimmt das Geschwätz der Leute auf sich, also die reden ja alle, das ist ja praktisch Hohnlohe hier, und er heiratet eine, die offensichtlich nicht mehr Jungfrau ist. Wer macht sowas? Die offensichtlich schon vor der Ehe nicht treu war. Wie soll sie dann in der Ehe treu sein? Die eigentlich gesteinigt gehört für ihre Taten und zur Wiederherstellung seiner Ehre. Und er heiratet sie trotzdem. Er nimmt sie zu mich, zieht mich nach Hause, das Zeichen der Heirat. Er glaubt dem, was Gott dem Engel gesagt hat. Und er glaubt es nicht nur theoretisch, also okay, dann ist es halt der Retter, sondern er glaubt es ganz praktisch. Er lässt Taten folgen. Auch wenn sie unbequem sind, weil ich weiß auch nicht so genau, was er seinen Nachbarn und seiner Familie wohl erzählt hat. Aber auch unbequem zwischen ihm und Maria. Also stellt euch, für alle, die jetzt irgendwie noch unter 16 sind, aber stellt euch das mal vor, so Hochzeitsnacht. Nicht so, wie er sich das vorgestellt hat oder wie sie sich, er nimmt sie mit nach Hause, das war die Eheschließung. Aber die Hochzeitsnacht, die traditionell natürlich unbedingt dazugehört, die gibt's nicht. Ist nicht unbedingt der allertollste Start in die Ehe, wie Josef sich ihn so vorgestellt hätte. Josef bleibt treu bei dem, was der Engel ihm gesagt hat, entgegen allen Traditionen, Gesetzlichkeiten und ich interpretiere das jetzt mal rein, auch entgegen den Rat seiner Freunde und seiner Familie. Das steht nicht drin, aber ich glaube tatsächlich, dass die Familie gesagt hat, lass die Finger von der. Dass die Freunde gesagt haben, lass die Finger von ihr. So eine, die untreu ist, die nimmst du bitte nicht. Ich habe drei Beobachtungen, drei heilige Momente, die ich aus dieser Geschichte uns mitteilen will. Erstens, der erste heilige Moment, Josef stellt Barmherzigkeit über Gesetzlichkeit. Josef stellt Barmherzigkeit über Gesetzlichkeit. Er hätte natürlich Maria steinigen lassen können, hätte ihm irgendwas vorgeworfen. Die offensichtlichere Beweislage gibt es ja nicht. Und es wäre sein gutes Recht gewesen und es hätte seine Ehre wiederhergestellt. Zu der damaligen Zeit in der diesigen Kultur vielleicht noch viel, viel krasser als bei uns heutzutage. Man erlebt es vielleicht auch manchmal so aus muslimischen Kreisen, dass die Ehre wiederherstellen brutal wichtig ist. Maria hat ihn entehrt, weil sie trotz Verlobung fremdgegangen war. Also offensichtlich fremdgegangen war. Und Josef hätte jedes Recht gehabt, das zu bestrafen und hätte damit seine eigene Ehre wiederhergestellt. Aber Josef wählt den Weg der Barmherzigkeit. Und ich frage mich, wie oft beharren wir auf unserem Recht? Also nicht auf das Recht, sondern er hatte ja Recht, Josef hatte Recht. Er hätte jedes Recht, biblisches Recht gehabt, zu verurteilen und zu bestrafen. Ich frage mich, wie oft beharren wir auf, ja, du hast recht, aber musst du darauf beharren? Wie oft sagen wir, aber die Bibel sagt es doch ganz klar, so steht es doch geschrieben. Also muss auch das die Konsequenz sein. Hätte Josef das gesagt, wäre Maria gesteinigt worden. Aber Josef geht einen anderen Weg. Er kennt das Gesetz natürlich, er kennt die Schrift natürlich, aber er beschließt dieses Recht, das ihm zusteht, von biblischen Gesetz her, er beschließt dieses Recht nicht auszuüben und wird dafür gerecht genannt. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Natürlich erkennt er das Verhalten von Maria, bevor ihm der Engel sagt, was wirklich passiert ist, als Sünde. Es ist nicht so, dass er sagt, ach, das ist nicht so schlimm. Nein, es ist nicht so, dass das, es geht nicht darum, dass man sündhaftes Verhalten einfach übersieht, macht Josef ja auch nicht. Die vermeintliche Sünde, die er hier sieht, die hat natürlich Konsequenzen. Aber, als Obacht, Josef bestraft lieber sich selbst, als dass er Maria die Strafe zukommen lässt. Josef bestraft lieber sich selbst, als dass die Strafe auf Maria fällt. Er nimmt die Strafe auf sich, indem er seine Verlobte still gehen lassen will. Er stellt seine eigene Ehre nicht wieder her, nur damit Maria nicht bloßgestellt, in Klammer, gesteinigt wird. Josef akzeptiert nicht die Sünde der Maria, oder der gedacht hat natürlich, sondern er nimmt lieber die Strafe auf sich, als dass Maria zu Schanden kommen lässt. Und dann merken wir, Jesus bekommt hier einen Vater, einen Stiefvater, der das, was er letztlich am Kreuz tut, im Kleinen schon vorgelebt hat. Lieber übernehme ich die Strafe, als dass du zu Schanden kommst. Lieber lasse ich mich ans Kreuz nageln und trage die Sünden der ganzen Welt, als dass du verloren gehst. Und ich glaube, das hat ihm sein Vater, sein irdischer Vater, an dieser Stelle schon vorgelebt. Zweite Beobachtung, zweiter heiliger Moment in dieser Geschichte. Josef bleibt offen für Gottes Reden. Josef trifft keine Entscheidung im Zorn, kein Schnellschuss in emotionaler Aufruhr, keine Affekthandlung. Er überlegt, während er so dachte. Er überlegt und er lässt sich Zeit. Und genau diese Zeit erlaubt es Gott, durch seinen Engel mit ihm zu sprechen. Ich würde einfach mal gern sagen, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Triff deine Entscheidungen nicht im emotionalen Ausnahmezustand. Triff deine Entscheidungen nicht anhand von den ersten Informationen, die du bekommst. Verurteile nicht anhand eines Berichts. Bist du empört? Ja. Schockiert? Auf jeden Fall. Enttäuscht? Verletzt? Ja, das kann alles sein. Aber dann reagiere nicht aus dieser Emotion heraus, sondern gib dir Zeit. Gib Gott Zeit, dass er, wenn du mal emotional nicht mehr ganz so aufgewühlt bist, dort hineinspringt. Bei Josef hat es gebraucht, dass er schläft. Der war wahrscheinlich tagsüber so aufgewühlt, dass er es gar nicht mitgekriegt hätte, wenn da Gott versucht hätte, mit ihm zu sprechen. Also wählt Gott den Traum. Jetzt schläft er und jetzt kriege ich ihn. Aber er gibt Gott diese Zeit. Erstmal durchatmen, erstmal ruhig bleiben, erstmal runterkommen, nicht gleich zurückkeifen, nicht gleich antworten, nicht gleich die Artillerie fürs Gegenfeuer in Stellung bringen. So einmal ruhig runterkommen. Und dann öffnen sich plötzlich Fenster für das Reden Gottes, auch in deiner Situation. Plötzlich ist der Raum nicht nur für die gerechte Perspektive, sondern für die göttliche Perspektive. Und da ist ein Unterschied. Die gerechte Perspektive wäre gewesen, okay, Verurteilung oder ich verlasse sie halt im Stillen. Und jetzt kommt die göttliche Perspektive. Weil er sich Zeit gelassen hat, weil er nachgedacht hat, weil er nicht sofort entschieden hat, sondern weil er einfach mal gesagt hat, jetzt lasse ich das mal sitzen und ich überlege mir das, was wir jetzt hier tun. Ich finde, das würde uns an vielen Stellen auch gut tun. Im ersten Schock, im ersten Enttäuschung, in der ersten Verletzung nicht gleich zurück die Defensive in Stellung bringen und dann auf Angriff oder was auch immer oder sich zurück, sondern einfach mal durchatmen. Wir hatten im Mülheimer Verband eine Gemeinde, die war vielleicht so 10, 15 Jahre alt und bei denen liefen so ein paar Sachen, wo man von außen irgendwie sagen muss, ja, ist auch ganz optimal, das ist nicht. Und ich war damals ganz frisch im Vorstand, 2015, 2016 irgendwie so vom Mülheimer Verband. Und habe mit, also ich habe da nichts gesagt, ich saß am Tisch und habe einfach zugehört, was die großen weißen Männer da sagen. So. Und habe zugehört, wie sie darüber reden, über diese Situation in der Gemeinde. Und dann sagt Hans-Peter Pache, manche von euch kennen ihn vielleicht, der viel Weisheit, viel Erfahrung hat, sagt, Leute, immer mit der Ruhe. Die sind noch so jung. Und da habe ich gedacht, hey, die Gemeinde ist 15 Jahre alt. Aber er mit seinem Weitblick, von 40 Jahren Dienst sagt, Leute, das ist so jung. Lass sie doch Fehler machen, ist doch in Ordnung. Das gibt sich auch wieder so. Natürlich, lass uns genau das. Nicht gleich verurteilen, selbst wenn du im Recht wärst, nicht gleich zurückschießen, sondern erstmal nachdenken. Und das öffnet das Fenster für die Perspektive Gottes. Das öffnet das Fenster für das Reden Gottes in deinem Leben und für deine Situation. Dritter heiliger Moment. Josef zeigt seinen Glauben durch sein Tun. Entgegen dem Geschwätz der Leute, entgegen dem, was für Josef gesetzlich möglich gewesen wäre, entgegen seinen eigenen Plänen, wie er sich die Ehe mit Maria vorgestellt hatte, er tut das, was der Engel ihm sagt, weil er ihm glaubt. Er glaubt diesem Engel, den ihm im Traum begegnet. Und sein Glaube wird sichtbar durch sein Handeln. Ihr Lieben, viel zu oft begegnet mir der Satz, ja, ich glaube, dass Gott kann. Ich glaube auch, dass Gott viel kann. Aber ist mein Verhalten, sind meine Taten auch so, dass man daraus lesen kann, dass ich es glaube? Viel zu oft höre ich den Satz, ja, ich glaube, dass Gott kann, aber dann ist mein Handeln eher so, als ob ich es nicht glaube. Ich mache es immer gerne am Beispiel der Heilung fest, ja, ich glaube, dass Gott heilen kann. Alles Gute für die Zeit beim Arzt. Und nichts gegen Ärzte, nichts gegen natürliche Heilungswege, überhaupt nicht. Nur, versteht ihr? So, meine Taten entfalten nicht wirklich das, was ich gerade als Glaubenssatz gesagt habe. Und ganz ehrlich, wenn wir so unterwegs sind, ist eigentlich der Rückschluss, dass wir dann auch nicht wirklich glauben. Wenn ich glaube, dass das Eis nicht dick genug ist, dann werde ich auch nicht drauf laufen. Ganz einfach. Ganz easy. Meine Taten zeigen mir letztlich meinen Glauben. Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Und ich habe ja auch mal irgendwann studiert an der Uni und mein Neutestamenter damals, der hat den Jakobus dafür zerrissen. Weil er sagt, diese Aussage in Jakobus steht komplett entgegen dem, was Paulus sagt, Rechtfertigung durch Glaube allein und so weiter. Das lässt sich nicht vereinen, blablub hin und her. Ihr Lieben, umso öfter ich darüber nachdenke, umso öfter ich diesen Jakobusbrief lese, umso öfter ich sehe, wie Gott in der Bibel wirkt und was Glaube wirklich ist, umso mehr halte ich an dieser Aussage von Jakobus fest. Natürlich sind es nicht die Werke, die uns retten, völlig klar. Du kommst nicht durch dein gutes Verhalten in den Himmel. Du kommst nicht dadurch in den Himmel, dass du zweimal gebetet hast oder dass du hier mal fürs Hebopfer gespendet hast oder hier einmal freundlich warst. Nein, das rettet uns alle nicht. Trotzdem gut, wenn man es macht, aber es rettet uns alle nicht. Nein, es ist natürlich allein der Glaube, der mich rettet, unbedingt. Daran halten wir 100% fest. Aber irgendwo wird dieser Glaube auch sichtbar. Und wenn er nicht sichtbar wird, dann muss ich mich fragen, hast du überhaupt Glauben? Dann muss ich mich fragen, ist der Glaube nicht tot? Und das ist genau die Frage, die Jakobus hier stellt. Ihr Lieben, Glaube ohne Werke ist eigentlich tot. Der ist tot. Wenn du sagst, das Eis ist dick genug, aber du traust dich selber nicht drauf, dann ist es kein Glaube. Dann ist es eine Philosophie, aber kein Glaube, der eine Realität wirklich trägt. Als Jesus über den Glauben spricht, da bringt er das Senfkorn ins Spiel. Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier haben ja dieses Jahr auch diesen Schlüsselanhänger mit dem kleinen Senfkorn drin. Ihr kennt vielleicht diesen Satz von Jesus, wer Glaube hat wie ein Senfkorn, der kann zu diesem Berg sagen, wirf dich ins Meer und er wird sich erheben und er wird sich ins Meer werfen. Glaube ist so groß wie ein Senfkorn. Und ich habe das, um ehrlich zu sein, also ich bin ja aber auch noch ganz jung, ich hab das immer so verstanden, dass das Senfkorn ja ganz winzig ist. Und dass damit ja auch der Glaube des Senfkorns ganz klein ist. Du brauchst so ein kleines bisschen Glaube haben und dann passieren große Dinge. Aber ich glaube, ich habe dieses Senfkorn falsch verstanden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe dieses Senfkorn falsch verstanden, weil letztlich spricht eigentlich alles gegen dieses Senfkorn. Es spricht eigentlich alles dagegen, dass aus diesem kleinen Samen mal ein großer Baum wird. Die Frage ist, wird dieser Same irgendwo in die richtige Tiefe in der Erde sein? Wird es die richtige Temperatur für den Keimprozess haben? Wird da genügend Feuchtigkeit da sein? Wird es dann nicht gleich zertrampelt oder wenn es ein bisschen größer ist, von irgendeinem Schaf oder von einer Ziege abgefressen? Hat es genügend Nährstoffe an dem Ort, wo es wächst? Genügend Erde, um die Wurzeln zu entfalten? Werden die Menschen diesen wachsenden Baum stehen lassen oder sagen sie, ja, der passt hier nicht hin und reißen ihn raus und verbrennen ihn im Feuer? All diese Unsicherheiten stehen diesem kleinen Samenkorn im Weg. Aber das Senfkorn lässt sich davon nicht abbringen, sondern ist fest davon überzeugt, dass es einmal ein großer Baum werden wird. Und mit einer Selbstverständlichkeit fängt es an zu keimen und zum Wachsen, im Glauben, dass das mit dem Baum werden wird. Das ist Glaube. Aber das ist für mich kein kleiner Glaube. Das ist kein winziger Glaube, sondern das ist tatsächlich ein Monsterglaube. Gegen alle Widrigkeiten, gegen alles, was dagegen spricht, mit einer Selbstverständlichkeit zu sagen, doch, ich werde ein Baum. Und nicht nur zu sagen, so philosophisch irgendwie festzuhalten, sondern ganz klar auch zu handeln, zu tun, zu keimen, zu wachsen. Und los geht's. Der Glaube des Senfkorns zeigt sich, wenn es anfängt zu keimen und zu wachsen. Vorher bleibt es theoretisch und philosophisch. Echt wird's, wenn der Glaube durch Taten sichtbar wird. Josef zeigt seinen Glauben durch sein Handeln. Und dadurch wird er der Vater von Jesus Christus. Jetzt können wir alle nicht der Vater von Jesus Christus werden. Die Geschichte ist schon ein bisschen länger her und wird sich auch sicherlich nicht wiederholen. Und auch Marias Geschichte ist irgendwie schon mal erzählt, ist mir schon klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir anfangen, das, was wir glauben, auch zu glauben, indem wir es tun, indem wir so handeln, indem wir so unterwegs sind, ich glaube, dass da auch für uns heilige Momente drin versteckt sind. Da bin ich überzeugt davon. Dass in dem, was wir anfangen zu tun, auch wir unsere heiligen Momente erleben. Überprüf dich mal selbst. Wo sagst du, ja, ich glaube, dass Gott X und Y tun kann? Und dann lebe auch so. Wenn du glaubst, dass Gott dich finanziell versorgen kann, dann lebe auch so. Wenn du glaubst, dass Gott dieses Problem mit dir angehen kann, ja, dann lebe auch so. Dann lass deinen Kleinglauben fallen und fang an, das, von dem du überzeugt bist, auch auszuleben, lebendig werden zu lassen. Und vielleicht ist ja genau das dein heiliger Moment für diese Adventszeit. Sonst bleibt dein Glaube nämlich philosophische Übung. Und auf philosophische Übung habe ich nicht mehr so viel Bock. Das hatte ich im Studium schon zu viel. Folie 7 steht bei mir. Josef, der Barmherzigkeit über Gesetzlichkeit stellt, der Raum für Gottes Reden lässt und dann seinen Glauben durch sein Tun entfaltet. Das ist der Josef, der der Vater von Jesus wird, der seine heiligen Momente erlebt und dann eines der ehrenhaftesten Aufgaben, die man sich jemals vorstellen kann, bekommt, nämlich der irdische Vater von Jesus Christus zu sein. In dieser Weihnachtszeit, wenn wir Familie feiern, Freunde einladen, unterwegs sind, in dieser Zeit des Lichts, wo darfst du Barmherzigkeit über Gesetzlichkeit stellen? Obwohl es vielleicht dein Recht wäre, dein biblisches Recht sogar, zu sagen, lieber übernehme ich die Strafe, lieber nehme ich hier mal einen fürs Team, als dass ich dich bloßstelle. Lieber halte ich mal den Mund, als dass ich rechthaberisch wieder als Sieger dastehe. Wo ist dein Josef-Moment? Wo darfst du in dieser Weihnachtszeit einfach auch mal kurz stillhalten, innehalten, nicht gleich drauf loslegen, mit den Plänen für nächstes Jahr oder was es auch immer ist, sagen, ich halte mal inne und ich gebe Gott Raum, ich gebe ihm dieses Fenster, dass er zu mir sprechen kann. Dass er, und wenn es sein muss, im Traum mir begegnet, dass ich hinhöre. Und wo zeigt sich in dieser Weihnachtszeit dann dein Glaube auch im Tun? Darf ich es mal ganz pointiert und ein bisschen hässlich sagen? Wenn du wirklich glaubst, dass die Nachricht von Jesus Christus die einzige Nachricht ist, die die Menschen rettet, dann würdest du auch deinen Nachbarn zum Gottesdienst einladen oder ihm vom Jesus erzählen. Ich weiß, es war ein bisschen hässlich und pointiert und so weiter, aber versteht ihr? Wenn du es wirklich glaubst, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater, dass Jesus die einzige Hoffnung für diese Welt ist, dass Jesus der Einzige ist, der rettet, dann sollten wir auch so handeln. Ansonsten bleibt es eine Philosophie, die wir sonntagmorgens hier für 2 Stunden abfeiern. Aber es ist mehr, es ist Realität, die im Leben trägt. So, Josef, der Barmherzigkeit über Gesetzlichkeit stellt, der Raum für Gottes Reden lässt und dann seinen Glauben durch Tun entfaltet. Ich glaube, wir feiern Josef viel zu wenig. Aber heute haben wir ihn mal gefeiert. Und ich bin dankbar, dass er uns zeigt, was es heißt, heilige Momente zu erleben und sich bereit zu machen, Jesus zu tragen. Lasst mich beten und wenn ihr wollt, ich lade euch ein, aufzustehen. Ich bete für diese Weihnachtszeit, die jetzt kommt. Wir sind alle noch in Vorbereitungen. Und dann wollen wir gemeinsam nochmal in die Anbetung gehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, wenn du uns anschaust, auch Barmherzigkeit über Gerechtigkeit stellst, über das Recht. Dass du uns nicht beurteilst nach unseren Fehlern, dass du uns nicht beurteilst nach unseren Schwächen, sondern dass du all das lieber auf dich nimmst, um uns nicht bloßzustellen, um uns den verdienten Tod zu geben, sondern dass du uns dadurch Leben schenkst. Und ich danke dir, dass wir genau auch das an Weihnachten feiern dürfen. Und dass es uns Josef an dieser Stelle schon vorgelebt hat. Herr, ich bete für uns alle, die wir vielleicht manchmal in Momente sind, die, ja, wo wir natürlich Recht haben, aber wo es vielleicht auch Momente sind, wo wir barmherzig sein dürfen und dann dadurch Gerechtigkeit erlangen. So wie Josef. Herr, ich bete für die Momente, wo uns Menschen verletzen, wo uns Menschen empören, wo sie uns enttäuschen. Und ich bete, dass wir nicht gleich zurückschießen, sondern dass wir uns selber im Zaum haben, dass wir, ja, dass wir Frucht des Geistes einfach an den Tag legen und sagen, ich kann mich selber beherrschen, ich gebe dem Ganzen erstmal Zeit und lass dich hineinsprechen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du genau in diesen Situationen hineinsprichst und deine göttliche Perspektive gibst. Herr, und ich bete, dass du uns begleitest, dass wir das, was wir glauben, von dem, wo wir überzeugt sind, dass es real wird in unserem Leben, dass es echt wird in unserem Leben. Dass wir den Glauben durch Taten bestätigen und so dieser Glaube auch hier lebendig wird. Herr, bete ich einfach um Mut. Ich bete um Kraft. Ich bete um Glauben. Ich bete um Freude. Das, was wir, ja, was wir festhalten, worauf unsere Hoffnung beruht, dass wir das einfach auch freudig in uns tragen und dass es uns raussprudelt, wo auch immer wir sind. Herr, wir geben dir alle Ehre, weil du derjenige bist, der alles für uns getan hat. Weil du derjenige bist, der den Tod besiegt hat und der uns zum Leben gerufen hat. Ich bete für diese Weihnachtszeit. Wenn wir jetzt in den letzten Vorbereitungen sind, wenn es darum geht, was müssen wir jetzt noch machen, Essen einkaufen und hin und her, Familie, die Geschenke, bla bla. Herr Jesus, dass wir eine Weihnachtszeit der Barmherzigkeit erleben, eine Weihnachtszeit, wo du hineinsprichst und eine Weihnachtszeit, in der wir unseren Glauben wirklich spürbar erlebbar machen. Segne uns dazu, erfülle uns dazu, schenk uns deine Gnade. Wir sehnen uns nach dir, nach mehr von dir. Wir brauchen dich und so sehen wir uns nach deinem Heiligen Geist, der uns erfüllt, und er uns immer wieder zeigt, was die Liebe Gottes ist. Wir wollen nochmal hineingehen in die Anbetung. Wenn du aber spürst, ich brauche Gebet. Irgendeine Sache von dem, was Josef hier gemacht hat, hat auch mich angesprochen. Ich habe vielleicht auch eine Situation, wo ich zu schnell reagiert habe. Oder ich habe eine Sache, die mich überwältigt. Oder ich wünsche mir einfach mehr Glauben, dass ich das ausleben kann. Oder was auch immer. Oder du hast was anderes, eine Krankheit, irgendwas. Das Gebetsteam ist hier vorne. Ihr dürft hier fürs Kreuz kommen und dann wird das Gebetsteam mit euch stehen, für euch beten, euch vielleicht ein prophetisches Wort zusagen. Nehmt diese Zeit in Anspruch und geht gesegnet in diese Weihnachtszeit.